Wir haben immer wieder so Predigtreihen und zwischen ihnen, das geht dann nicht immer so auf mit diesen Predigtreihen, über das Jahr verteilt, gibt es einfach immer wieder so eine eingestreute Predigt. Und seit ich da bin, streue ich immer wieder so Predigten ein, wo es einfach darum geht, Gott kennenzulernen. Wie ist Gott? Ich glaube, das ist etwas ganz Zentrales, etwas ganz Wichtiges. Gott kennenzulernen, wie er sich in der Bibel offenbart. Nicht wie wir uns gerne vorstellen würden oder wie wir gerne hätten, sondern wie er wirklich ist. Und das, Gott ist so vielfältig, oder? Ich kann nicht in einer Predigt sagen, wie Gott ist. Das geht nie. Darum haben wir über die letzten 2,5 Jahre immer wieder so Predigten drin gehabt. Gott ist pünktlich, pünktlich. Und heute haben wir eine weitere. Gott ist Wahrheit. Mich würde es mal interessieren, was sagt ihr? Was ist Wahrheit? Das ist ja eine Frage, die schon viele Menschen gestellt haben. Was ist Wort? Wie würdet ihr das definieren? Das, was Fakt ist. Fakten, jawohl. Etwas, was eins zu eins stimmt. Deckungsgleich, ja. Das habe ich leider akustisch nicht verstanden. Fehlerfrei, ja. Fehlerfrei. Okay. Für viele Leute ein schwieriges Wort. Ist das eine Definition? Nein, es ist eine Tatsache. Es ist für viele ein schwieriges Wort. Wort. Hey. Was ist Wort? Etwas, was für alle Zeit und für alle Menschen gilt. Habe ich das richtig verstanden? Jawohl. Etwas, was nicht verfälscht ist. Okay. Etwas, was du sagst und zutrifft. Sehr interessant. Aha. Ja, da kommen wir nochmal drauf. Das finde ich spannend. Wie ist die gegangen? Okay. Ja, ja, genau. Die Frage ist genau von Pilatus, was ist Wahrheit? Danke vielmals. Wir lassen das einfach alles mal so stehen. Ist sehr interessant. In der Moderne haben wir gedacht, dass die Wissenschaft uns die Wahrheit bringt. Also die Wissenschaft wird uns aufzeigen, was wahr ist und was nicht wahr ist. So die letzten Rätsel könnten gelöst werden, haben wir gedacht. Und inzwischen sind wir zeitgeschichtlich in der Postmoderne, also nach der Moderne. Und der Glaube hat eine grosse Ernüchterung erlebt. Also der Glaube an die Wissenschaft. Die wirklichen Fragen vom Mensch sind nicht beantwortet worden. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was Wissenschaft heisst. Die Wissenschaft tut Wissen schaffen. Oder? Wissen schaffen. Und es ist so lang wahr, bis jemand ander das Gegenteil beweist. Ich habe mir sagen lassen, dass es im Louvre eine Bibliothek gibt mit 1,5 Kilometer Länge von wissenschaftlichen Büchern, die nicht mehr stimmen. Also ihr könnt 1,5 Kilometer lang Bücher lesen von Büchern, die wissenschaftlich gewesen sind einmal und heute nicht mehr stimmen. Die sind überholt. Ich glaube, man könnte auch eine Antwort geben und sagen, Wahrheit ist, oder die einzige wahre Aussage ist, Wahrheit ist relativ. Ich möchte ein paar Gedanken an dem verschwenden. Cyril, du bist ja zuverlässige Person, vertrauenswürdig. Was? Nein, ich schenke dir den nicht. Nein, das mal nicht. Was siehst du da drauf?
Bäufler mit einem Schweizer Wappen und ist 1975.
Also ein Schweizer Wappen. Ihr würdet alles das Gleiche sehen, wenn ihr darauf schaut. Aber ich sehe einen Hirt. Da drauf. Ich schaue es auch an. Ich sehe einen Hirt von Paul Burkhardt, der hat das entworfen, der Hirt. Und ich sehe so ein Schweizer Kreuz. Ja, was ist jetzt wahr? Darf ich bitte PowerPoint-Präsentation haben? Welcher Mann ist grösser von diesen zwei? Bitte? Einer. Keine sind gleich gross. Scheint das so? Nein, hä? Ist interessant, oder? Wir versuchen mit unserem Sinn, etwas wahrzunehmen und zu definieren, was wahr ist und was falsch ist. Und unser Sinn, also meine Sinn, einmal sagen, der ist grösser. Ich bin auf dem Bildschirm nachgemessen, sie sind wirklich gleich gross. Also unsere Sinnesorgane sind nicht unbedingt geeignet, um Worte herauszufinden. Wie viel Beine hat ein Elefant? Wie viel Beine hat ein Elefant? Ich möchte einfach ein paar Gedanken so zum Thema Wort, wie man mit Wort umgeht. Oder was habe ich da in der Hand? Was, ein Bleistift? Ein Stift? Das ist doch ein Zahnstocher. Was lacht ihr? Hey, sind ein bisschen tolerant. Das ist ein Zahnstocher. Bitte? Blei gefasst mit Holz. Ja, das kann man auch noch. Das sind die Wissenschaftler wieder, hä? Ich möchte damit einfach sagen, so wird heute zum Teil mit Worten umgegangen. Wenn ich sage, das ist ein Zahnstocher, dann ist das gefällig zu akzeptieren. Weil wir sind tolerant. Oder? Und von mir aus kannst du den Bleistift sagen, das ist mir gleich. Für mich ist das ein Zahnstocher. Darum habe ich so schwarze Sachen dazwischen den Zähnen. Ich weiss, es ist ein bisschen ein plumpes Beispiel, oder? Ich würde natürlich auch sagen, es ist ein Bleistift. Aber mit den Worten wird manchmal wirklich so umgegangen. Und wenn du dann eine klare Meinung hast und für etwas stehst, dann kann es passieren, dass du schnell in so eine Box reinkommst. Hä? Bist du reingepresst? Wenn du eine klare Sicht von etwas hast und klar dazu stehst, dann heisst es schnell mal, du bist stur. Du bist vielleicht arrogant. Und vielleicht gibt es ein Label Fundamentalist. Fundamentalist. Mich würde es interessieren, ist ein Fundamentalist etwas Gutes? Da kann ich ein paar Ja. Warum ist ein Fundamentalist etwas Gutes? Jetzt haben wir gerade zwei Antworten, wahrscheinlich das Gleiche gesagt. He? Ein Boden ist ein gutes Fundament. Fundamentalist etwas Gutes? Würde jemand Nein sagen? Das richtige Fundament muss da sein. He? Also ich finde auch nicht alle Fundamentalisten gut. Da ist noch etwas anderes gesehen, habe ich nicht gehört. Das Gleiche, ja. Also Fundamentalist, ein Fundament haben, eigentlich etwas Gutes. Viele Menschen haben heute kein Fundament und darum haben sie es schwer, mühsam. Als Christ haben wir ein Fundament. He? Also ich bezeichne die Bibel als mein Fundament. Ich will mich auch als Fundamentalist bezeichnen. Ich habe das Fundament, wo ich drauf stand. Das Wort Gottes, die Bibel. Und ich bin froh, dass unser Haus ein Fundament. Sonst würde es nämlich zusammengehen. Also das Fundament hat etwas Gutes. Gott ist Wahrheit. Ich möchte zwei Verse mal mit euch anschauen. Das ist im Johannesevangelium. Da sagt Jesus, ich bin der Weg und die Wahrheit. Und das Leben, einen anderen Weg zum Vater gibt es nicht. In der Glaubensgrundkurs, den ich in Terwil durchgeführt habe, ist der Vers immer gekommen, am ersten oben. Das hat dann schon Diskussionen gegeben, das sage ich euch. Das ist ein Absolutheitsanspruch. Jesus sagt, ich bin der Weg, ich bin das Wort, das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Johannes 15. Der Helfer wird kommen, der an meine Stelle tritt. Es ist der Geist der Wahrheit, der vom Vater kommt. Ich werde ihn zu euch senden, wenn ich beim Vater bin, und er wird als Zeuge über mich aussagen. Also Gott stellt den Anspruch, dass er die Wahrheit ist. Der Geist von der Wort. Jesus als die Wahrheit. Ich habe mich dann gefragt, lässt sich so eine Aussage prüfen? Ich meine, das kann ja jeder behaupten. Kann man das irgendwie prüfen? Wie lässt sich so eine Aussage prüfen? Was würdet ihr sagen? Hat jemand eine Idee, bitte? Indem man Erfahrungen macht und prüft am Wort. Ja, okay. Indem man Aussagen prüft, ob sie eintreffen. Das finde ich ganz interessant. Der Willi hat auch so etwas gesagt vorher. Weißt du noch, wie du das gesagt hast vorher? Schon lange her, gell? Indem man etwas sagt und dann trifft es zu. Also ich glaube auch, Wort lässt sich prüfen, indem wir überprüfen, ob das, was Gott sagt, zutrifft. Ob das, was Gott sagt, wahr ist. Und Gott hat ja geredet zu uns, oder? Gott hat geredet zu uns auf etwa 1000, ich weiß nicht wie viele Seiten, schwarz auf weiß. Und in 2. Samuel lesen wir. Und nun, o Gott, mein Herr, du bist Gott und deine Worte sind Wahrheit. Wenn wir feststellen wollen, ob Gott wirklich das Wort ist, müssen wir schauen, ob das, was er sagt, wirklich zutrifft und wahr ist. Nun, Gott redet in der Bibel auf verschiedene Arten und Weisen. Ich habe das einmal so probiert darzustellen. Wir haben in der Bibel einen Appell. Das Gesetz könnte man so bezeichnen. Die Bibel als Richtschnur für den Glauben, fürs Leben. Also das Gesetz wäre zum Beispiel, liebe Gott von ganzem Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Das wäre ein Appell, das wäre das Gesetz. Und dann hat sie in der Bibel Information. Ich habe das mal mit den Versprechen gleichgesetzt. Die Bibel gibt Antwort für den Glauben und Leben. Zum Beispiel, Jesus ist gekommen, damit seine Schafe das Leben haben und reiche Fülle haben. Johannes 10, Vers 10. Das wäre so ein Versprechen von Gott. Jesus ist gekommen, dass wir das Leben haben, dass wir die Fülle haben. Denn in der Bibel hat es Selbstoffenbarung. Das Zeugnis, die Bibel zeigt uns etwas, wie Gott ist. Zum Beispiel, Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Und die Bibel hat noch mit etwas zu tun, mit Beziehung, mit Wirkung. Die Bibel ist ein Ort der Begegnung mit Gott. Ich möchte kurz auch ein Beispiel machen. Ich habe immer wieder in meiner stillen Zeit Begegnungen mit Gott. Eine, die ich euch ganz kurz möchte nennen, ist die, ich bin im Moment am ersten Buch Mose lesen. Ich lese es immer wieder durch, streiche an, einfach nur das erste Buch Mose mal. Einfach so, mal ein bisschen tiefer gehen, nicht über die ganze Bibel lesen. Einfach ein paar Mal erstes Buch Mose. Und mir gehen immer wieder neue Sachen auf. Und letztens hat mich Gott angesprochen, der Jakob, der Israel, so ist er umgetauft worden, hat ja seinen Sohn verloren, den Josef, und dann ist ja die Hungersnot gekommen, und dann hat er sie, also sie sind go Brot holen, oder was sie auch immer, Korn geholt haben in Ägypten, und dann haben sie müssen den Benjamin, nicht den Benjamin, einen von den anderen Söhnen dort lassen, weil der Josef hat ein bisschen gespielt mit ihnen und gesagt, ja, ihr seid Kundschafter, ihr wollt das Land auskundschaften. Und die anderen Söhne sind wieder zurück zum Vater. Und dann hat es geheißen, du musst den Benjamin noch mitnehmen nach Ägypten. Und mit dem hat Jakob extrem Mühe gehabt. Das ist der zweitjüngste Sohn gewesen, und den hat er nicht auch noch verlieren. Er hat den Josef schon verloren und jetzt noch den Benjamin. Und er hat sie nicht mehr ziehen lassen. Der eine ist im Gefängnis gehockt in Ägypten, der hat dort geschmort. Also, und dann ist aber das Essen irgendwann ausgegangen. Jetzt hat es kein Essen mehr gehabt. So viel zur Vorgeschichte. Und dann ist etwas ganz Interessantes. Im Vers 14, in 1. Mose 43, heisst es, oder sagt der Jakob, der allmächtige Gott lasse euch Barmherzigkeit finden vor dem Mann, dass er euren anderen Bruder mit euch ziehen lasse, und den Benjamin. Ich aber, wie ich nun einmal verwaist bin, so bin ich, ach, verwaist. Mir ist da etwas aufgefallen. Der Jakob ist an einem Punkt gekommen, wo er nicht mehr anders hätte können, als den Benjamin mitschicken. Und vorher hat er sich krampfhaft gegen das gewehrt. Und dann ist er von Gott wieder dazu gezwungen worden, er muss jetzt den Benjamin mitschicken. Und dann sagt er im Vertrauen auf Gottes Barmherzigkeit, gebe ich euch den Benjamin mit. Und wenn ich soll kinderlos sein, dann bin ich es halt. Was mir aufgefallen ist, er hat sich Gott hergegeben. Er hat nicht mehr gekämpft und nicht mehr an seiner Situation festgehalten. Sondern er hat auf Gottes Barmherzigkeit vertraut. Und wenn das Schlimmste passieren soll, worst case, dann ist es halt so. Und wer die Geschichte kennt, weiss, was noch weiter passiert ist, dann ist etwas in Bewegung gekommen. Dann hat sich die Situation verändert. Er hat sogar den Josef wieder gekriegt. Und mir ist bewusst worden, in gewissen Situationen muss ich mich mit mir uns einfach reingeben. Und nicht ständig dagegen ankämpfen. Auf Gott zu vertrauen. Und the worst case, im schlimmsten Fall halt einfach akzeptieren. Aber ich glaube, dass dann Bewegung in die Sache kommt. Okay, das ist ein kurzer Exkurs, Beziehung, Wirkung von der Bibel, Gott erleben. Die Frage ist, oder eine Frage ist, wisst ihr, warum das Gott in der Bibel zu uns redet? Was will er mit dem? Warum redet Gott in der Bibel? Was ist seine Absicht? Genau. Gott will nichts anderes als mit uns, als Gemeinschaft. Er möchte mit uns reden. Ich möchte die vier Redensarten durchgehen und schauen, ob Gott wahr ist. Fangen wir mit Gottes Gebot an, die wahr sind. Wenn ich das jetzt mache, die vier Schritte so durchgehe mit euch, kann ich das nur auszugsweise machen. Ich kann mit euch nicht alle Gebote anschauen und schauen, stimmen die. Aber ich kann einzelne nehmen und wir sehen etwas. Ich möchte ein Beispiel machen von Gottes Gebot ganz am Anfang in der Bibel. 1. Mose 2, da sagt Gott zu den ersten Menschen, du darfst von allen Bäumen des Gartens essen, nur nicht vom Baum der Erkenntnis, sonst musst du sterben. klare Aussage, klares Gebot. Du darfst von allen Bäumen essen. Stell dir mal vor, hier sind alles Bäume. Von allen darfst du essen. Aber nicht von dem hier. Der Baum, den darfst du nicht essen. Oder von dem Baum darfst du nicht essen. Der ist giftig, du stirbst. Wenn du von dem isst, stirbst. Wenn wir mal das Verhältnis anschauen, das der Mensch hatte. Von allem darf er essen. Wie grosszügig ist Gott, oder? Einer nicht. Der Mensch war eigentlich satt gewesen. Aber der hat gelustet. Von einem Baum darfst du nicht essen oder du stirbst. Das hat der Mensch gemacht. Er hat davon gegessen, er hat sich verführen lassen. Und er ist geistlich gestorben, seine Beziehung zu Gott ist zerbrochen. Und jeder Mensch stirbt aufgrund von dem, einer ist körperlich. Jeder von uns stirbt. Ist Gottes Gebot wahr gewesen? Ist Gottes Aussage wahr gewesen? Oder nicht? Gottes Gebot ist wahr. Er sagt Wort, ihr dürft nicht essen, sonst sterbt ihr. Und so ist es passiert. Und wir können das mit allen Geboten durchziehen. Wir können jedes Gebot in der Bibel nehmen und schauen, ist das wahr, was Gott sagt? Es passiert vielleicht nicht immer so schnell und sofort. Aber Gottes Gebot trifft zu. Und darum merken wir auch, wie gut das Gottes Gebot sind, wie sie wahr sind, wie sie wahr sind. Und darum ist auch Gott wahr. Ich möchte einen Schritt weitergehen zu den Verheißungen. In der Bibel gibt es etwa 6'000 Verheißungen. Ich möchte eine aufgreifen vom Abraham. Gott sagt zum Abraham, ich werde dich segnen, überreich segnen. Und der Abraham sagt, wozu denn auch? Ich werde kein Nachkommen. Wenn ich stirb, dann wird es irgendein Knecht erben. Was soll das? Brauche ich doch nicht. Und Gott sagt zum Abraham, der eine unfruchtbare Frau geheiratet hat und der schon ziemlich alt war, nein, ich werde dir einen lieblichen Nachkommen schaffen. Und du wirst eine riesige Nachkommenschaft haben. Ich könnte das nachlesen, 1. Mose 15. Und Gott sagt ihm auch, und deine Nachkommen werden 400 Jahre als Gefangene in einem Land leben, als Sklaven. Und wenn sie dort ausziehen werden nach diesen 400 Jahren, dann werden sie reich ausziehen. Wenn wir mal erzählen, welcher Sklave reich geworden ist. Verheißungen, die Gott dem Abraham gegeben hat. Und was ist passiert? Ganz kurz. Der Abraham und Sarah haben etwa mit 100 noch ein Kind gekriegt. Der Isaac. Schon mal bam, he? Mit 100. Hättet euch gesehen, mit 100 noch ein Kind zu kriegen. Und Israel ist zu einem grossen Volk geworden. Obwohl man Israel immer wieder probiert hat, auszulöschen. Und seit 1948 haben sie wieder ihren eigenen Staat. Und das Volk Gottes sammelt sich dort. Es kommen immer mehr Juden, die wieder nach Israel zurückgehen. Tatsache ist auch, dass sie 400 Jahre in Ägypten gewesen sind. Als Sklaven in der Gefangenschaft. Und als sie ausgezogen sind aus dieser Sklaverei, sind sie von den Ägyptern reich beschenkt worden. Stimmen Gottes Verheißungen? Der Bund hat sich erfüllt. Ist sich am Erfüllen? Ich möchte noch bei Jesus kurz verweilen. Auf den Messias treffen etwa 300 Verheißungen zu. Da gibt es etwa 300 Verheißungen. Darunter fallen der Geburtsort, wie er sterben wird. Die Kreuzigung wird zum Teil detailliert beschrieben, obwohl es zu dieser Zeit Kreuzigung gar noch nicht gegeben hat. Psalm 22. Und die 300 Verheißungen haben alle auf Jesus zutroffen. Und bis 1947 haben die Wissenschaftler gesagt, ja, das ist einfach. Das ist ganz einfach. Die sind alle nachher geschrieben worden. Jesus hat gelebt und dann ist die Bibel geschrieben worden. Das ist einfach. Das ist kein Problem. Aber 1947 haben einen Fund gemacht, Qumran, habt ihr vielleicht schon davon gehört, Das ganze Alte Testament aus dem Buch Esther haben wir dort gefunden. Und man hat den Fund eindeutig können auf 200 vor Jesus Christus datieren. Also die Verheißungen von Jesus, vom Messias, die sind nachweislich 200 Jahre vor Christus geschrieben worden, spätestens. Die sind noch viel früher geschrieben worden zum Teil. Und alles hat sich auf Jesus zugetroffen. Das ist unmöglich, mathematisch, Wahrscheinlichkeit. Gottes Verheißungen sind Wort. Etwa 3000 Verheißungen sind ausstehend nach der Bibel noch. Also Verheißungen wie zum Beispiel Johannes 3, Vers 36. Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Ich glaube, das wird sich erfüllen. Das trifft zu. Wenn Jesus wiederkommt. Ah, dass er wiederkommt, das steht auch in der Bibel. Apostelgeschichte 1, 11. Ihr Galiläer, sagen sie, warum steht ihr hier und schaut nach oben? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen wurde, wird auf dieselbe Weise wiederkommen, wie ihr ihn habt weggehen sehen. Das wird sich erfüllen. Noch 3000 Verheißungen. Und bis jetzt hat es keine Fehlvorhersagen gegeben in der Bibel. Das ist fantastisch. Gottes Verheißungen sind Wort. Gott ist Wahrheit. Stichwort Gottes Selbstoffenbarung ist Wort. Wenn ich jemanden möchte persönlich kennenlernen, dann muss ich den mir offenbaren. Oder manchmal haben wir so Treffen, kommt mit irgendjemandem zusammen und ist einfach bla 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 bla. Und am Schluss weiss man gleich viel wie vorher. Nämlich bla 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 bla. Das sind so super Treffen, da freue ich mich an und denke ich, ich könnte wieder davonlaufen. Einfach nichts Persönliches, nur ein bisschen bla bla bla. Das ist schon gut zum Anfang, aber irgendwann möchte ich einmal in die Tiefe kommen, noch ein bisschen bla bla bla. Was bewegt dich? Stell mir mal eine Frage, wenn ich etwas Gescheites antworten kann. Ich probiere das auch natürlich. Nun, Gott kennt uns, er hat uns geschaffen, er ist unser Schöpfer. Er kennt uns durch und durch bis in den hintersten, letzten Winkel. Mit unseren Stärken, mit unseren Schwächen. Aber wir haben keine Ahnung von Gott. Er muss sich uns offenbaren. Und Gott hat sich offenbart. Gott will, dass du ihn kennenlernst. Für das hat er sich offenbart in der Bibel. Ich lese oft die Bibel und ich stelle mir einfach die eine Frage: Gott, was erfahre ich von dir? Was zeigst du mir in dieser Geschichte mit deinem Volk und so weiter? Ich möchte einen Vers aufgreifen. Aber du, Herr, bist ein barmherziger und gnädiger Gott. Du gerätst nicht schnell in Zorn, sondern bist reich an Gnade und Treue. Das steht in der Bibel. Psalm 86, Vers 15. Gott möchte, dass wir ihn kennen als gnädiger, als barmherziger Gott. Als einer, der nicht schnell in Zorn gerät, der reich ist an Gnade und Treue. Und jeder Mensch könnte Gott so kennenlernen. Gottes Selbstoffenbarungen sind Worte. Die Bibel ist wahr. Er liebt uns. Und sein Wirken ist die Wahrheit oder ist Wort. Gott offenbart sich nicht nur in seinem Wort und sagt, wie er ist. Er ist auch einer, der eingreift, der aufrichtet, der tröstet, der ermutigt. Und so lesen wir zum Beispiel in 1. Mose 1, Vers 3. Und Gott sprach, es werde Licht. Und es ward Licht. Gott spricht und es ist. Gott begegnet uns heute noch in der Bibel. Im gesprochenen Wort. Er wirkt. In Jesaja 55 lesen wir, genauso ist es mit dem Wort, das ich spreche. Es kehrt nicht unverrichtete Dinge zu mir zurück, sondern bewirkt, was ich will und führt aus, was ich ihm auftrage. Also Gott redet und es passiert. Die Bibel ist ein Buch mit Dynamik. Wenn da Gott redet und du liest das, dann passiert etwas an dir. Weil Gott redet durch sein Wort. Das ist sein Wort. Mit Gottes Reden hat er das Licht geschaffen, hat er die Welt geschaffen, nur durch sein Reden. So möchte ich Gott beim Wort nehmen. Was er sagt, ist wahr, ist wirklich. Ein anderes Beispiel, in Jakobus 5 steht, wer krank ist, soll die Ältesten zu sich rufen lassen und sie sollen für ihn beten. Und das heisst dann, der Kranke wird gerettet, er wird aufgerichtet und ihm werden die Sünden vergeben. In Therwil war ein Mädchen, das hat im Rachenraum Polypen gehabt. Und das Mädchen konnte nie durchschlafen. Bei 9, 10. Und der Arzt hat gesagt, es bringt nichts zu operieren, weil die Polypen, die kommen gerade wieder. Das bringt nichts. Die Frau ist zu uns gekommen, zum Ältestenrat, könnten wir für das Mädchen beten. Und wir haben das gemacht, nach Jakobus 5, wie das da beschrieben ist. Die Frau ist heimgegangen, das Mädchen mit dem Mädchen. Und nach einer Woche hat sie gemerkt, das Kind schläft durch in einer Woche. Und dann ist sie zum Doktor gegangen. Und die Polypen sind weg gewesen. Gott ist Wort, Gott greift ein. Im Hebräerbrief, Kapitel 4, Vers 12, da heißt das Wort Gottes ist lebendig, es ist eine wirkende Macht. Haben wir genau zugelassen, was ist eine wirkende Macht? Das Wort, hä? Das Wort Gottes ist eine wirkende Macht. Es heisst nicht, der Geist ist eine wirkende Macht, es heisst nicht, Gott ist eine wirkende Macht. Es heisst das Wort. Und dann geht es weiter. Es ist schärfer als das schärfste beidseitig geschliffene Schwert. So wie ein Schwert tief einschneidet in die Gelenke, durchtrennt und das Mark der Knochen freilegt, so dringt das Wort Gottes ins Innere von Seele und Geist. Es deckt die geheimen Wünsche und Gedanken des Menschenherzens auf und hält über sie Gericht. Als ich das gelesen habe, respektive vorbereitet habe, ist mir etwas aufgefallen. Ich habe immer gedacht, viele finden die Bibel langweilig, darum lesen sie nicht drin. Oder, ja, es sagt dann einfach nichts. Und ich denke, das ist schon ein Grund, warum gewisse nicht die Bibel drin lesen. Aber ich glaube, ein weiterer Grund ist noch, wir lesen die Bibel nicht, weil sie langweilig ist, sondern weil es ein bisschen peinlich ist. Weil es unsere geheimsten Gedanken zum Vorschein bringt, weil unsere Schuld plötzlich sichtbar wird. Ist es vielleicht zu spannend mit deinem Leben, Bibel? Bibel, Gott selbst, ist Wort. Und deshalb kann er auch nicht lügen. Das finden wir im Fall auch in der Bibel. Titus 1,2. Sie sollen wissen, dass sie auf ein ewiges Leben hoffen dürfen. Das hat Gott, der nicht lügt, schon vor unendlich langer Zeit versprochen. Wir sind heute von dieser Aussage ausgegangen, Gott ist Wahrheit. Wir haben uns gefragt, können wir Gott beim Wort nehmen? Ist er wirklich wahr? Ist das, was er sagt, entspricht das dem Wort? Und wir haben es exemplarisch gesehen, ja, Gott ist Wort. Das er sagt, ist wahr. Aber letztlich geht es in der Bibel nicht um wahr oder nicht wahr. Das ist nicht die Voraussetzung. Nein, es geht um eine Beziehung, das haben wir heute Morgen auch schon gehört. Gott möchte mit dir Gemeinschaft haben. Er möchte mit dir reden. Er möchte, dass du ihn hörst. Ich komme zum Schluss. Ich möchte noch sagen, weißt du, was ein Christ ist? Das ist jemand, der mit Gott eine persönliche Beziehung hat und wo Gott beim Wort nimmt. Also bei dem hier, wo Gott beim Wort nimmt und sich unter das Wort stellt und es nicht besser weiss. Wo die Bibel anerkennt, gottgemäß lebt. Es ist jemand, der sich Gottes Gebot, die wahr sind, bedingungslos unterwirft. Und solange wir das Gefühl haben, wir wissen es besser, haben wir immer ein Problem. Es wird immer schwierig sein, sich Gottes Wort zu unterstellen. Nicht zu sagen, aber ich habe doch das Recht, das und das. Die Bibel sagt zwar etwas anderes, aber ich habe trotzdem das Recht. Weil ich bin ich. Und an dem Punkt bin ich nicht gehorsam. Das ist schwierig. Das kommt nicht gut. Es ist jemand, der Gottes Verheißungen wahrnimmt. Der nach ihnen lebt. Hey, wir haben so viele Verheißungen. Lest mal die Bibel durch, was Gott euch alles verspricht. Das ist absolut der Hammer. Lebt nach diesen Verheißungen. Es ist jemand, der Gottes Selbstoffenbarung, die wahr ist, annimmt und den Gott sucht. Nicht den Gott, den wir gerne hätten. Nicht der Gott, der Münze rein, Snicker raus. Für uns ist Gott ein Wunschautomat. Du musst dich mal achten, wie du betest. Suchst Gott im Gebet, eine Beziehung, oder Münze rein, Snicker raus. Es ist jemand, der Gottes Wirken, der wahr ist, anerkennt und Gott vertraut. Gott ist immer noch der gleiche. Er wirkt auch heute noch. Ich möchte beten und wünsche mir, dass Gott dir in seinem Wort begegnet und du ihn als das Wort erlebst. Ich glaube, es gibt ein absolutes Wort. Und das ist Gott. Gott in Person. Ich bete.